Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wir wollen besonders sein, einzigartig und möglichst eben nicht so wie alle anderen. Vielleicht hat es diesen Drang herauszustechen schon immer gegeben. Aber die Mittel, die wir heute dazu haben, ihn umzusetzen, die sind neu.
Wie wird man individuell? Man liefert da zum Beispiel bestimmte Fotos, kleine Texte. Man verweist auf bestimmte Freizeitaktivitäten. Wenn man sich diese Profile anschaut, dann ist es ja so, dass sie im Grunde, könnte sagen, Additionen von Versatzstücken sind. Die Produktion von Einzigartigkeit wird zu einer sogar ziemlich profan nachvollziehbaren Sache, weil in der Montage verschiedener Elemente, verschiedener Bilder, verschiedener Texte, verschiedener Links, verschiedener Likes, sich dann ein einzigartiges Bild ergibt, jedenfalls idealerweise. Das ist natürlich das Ziel, ob das dann immer funktioniert, ist eine andere Frage. Das muss ja auch von außen so bewertet werden.
Wir streben nach Einzigartigkeit, sagt der Soziologe Andreas Reckwitz. Er nennt es auch Singularität. Um die zu erreichen, basteln wir uns, zum Beispiel auf sozialen Plattformen, ein Profil zusammen, das sich unterscheiden soll von allen anderen. Wir wollen nicht an touristische Orte reisen, sondern suchen das Authentische. Statt unsere Wohnung mit Standardmöbeln auszustatten, wollen wir Vintage-Stücke, die sonst keiner hat. Für Reckwitz ist das alles mehr als nur eine vorübergehende Modeerscheinung. Dass so viele von uns danach streben, möglichst einmalig, individuell und authentisch zu sein, ist für ihn ein Symptom dafür, dass wir uns in einem grundsätzlichen gesellschaftlichen Wandlungsprozess befinden. Und der hat tiefgreifende Folgen. Bei Jobbewerbungen zum Beispiel zählen nicht mehr alleine die fachlichen Qualifikationen, sondern gesucht wird die Bewerberin oder der Bewerber mit dem außergewöhnlichen Profil. Andreas Reckwitz ist Soziologe und Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. 2019 wurde er mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. In der Begründung heißt es, er sei einer der führenden und originellsten Gesellschaftsdiagnostiker der Gegenwart. Reckwitz hat seinen Vortrag am 11. Dezember 2018 in Berlin gehalten, am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Digitalisierung als Singularisierung, so lautet mein Thema. Und ich sollte vielleicht kurz erwähnen oder erläutern, also aus welcher Perspektive ich überhaupt argumentiere. Und man kann sich natürlich mit dem Phänomen der Digitalisierung aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen. Also es ist ja ein Thema mittlerweile auch sehr stark in der Medienwissenschaft, in der Kommunikationswissenschaft. Aber ich habe hier also eine spezifisch soziologische Perspektive und das heißt eine spezifisch gesellschaftstheoretische Perspektive. Also was mich interessiert eigentlich gar nicht so sehr die Digitalisierung an sich oder als ein Mikrophänomen, sondern was es im Grunde also für die Gesellschaftsstruktur und für das Gesellschaftssystem insgesamt bedeutet. Also ich bin ja auch kein, muss ich gleich dazu sagen, Mediensoziologe oder Techniksoziologe, die gibt es ja, die sich spezialisiert damit beschäftigen, sondern ich komme eben aus der allgemeinen Soziologie und der Kultursoziologie und insofern ist für mich aber eigentlich unverzichtbar, also auch wenn man gar nicht speziell aus diesem Bereich kommt, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen und eben die Frage zu stellen, inwiefern sie eigentlich ein Motor ist für bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen der Gegenwart. Also ich werde Ihnen zunächst einmal kurz skizzieren, in welchem theoretischen Rahmen sich meine Diagnose bewegt. Also ich gehe zunächst einmal tatsächlich davon aus und auch in dem genannten Buch Die Gesellschaft der Singularitäten, dass wir einen grundsätzlichen Wandel erleben der Gesellschaftsform, also von der industriellen Moderne oder klassischen Industriegesellschaft in die Spätmoderne und dass bei diesem grundsätzlichen Wandel die Digitalisierung, könnte man sagen, eine zentrale Rolle spielt, also ein zentraler Motor ist. Jetzt ist das natürlich zunächst auch durchaus eine schwierige Frage, welchem Stellenwert man überhaupt Technik oder Technologien, und ich gehe jetzt davon aus, also Digitalisierung als digitale Technologien, inwiefern die überhaupt eine Rolle spielen können oder sollen für die Gesellschaftstheorie. Also ganz platt gesagt, welche Rolle spielt überhaupt Technik in der Gesellschaft? Also man könnte ja auch einen Technikdeterminismus vertreten, den gibt es auch teilweise bei bestimmten Autoren, also dass man gewissermaßen sagt, die Technologie ist der treibende Faktor der gesellschaftlichen Entwicklung, also von den Gesellschaften bis zur Gegenwart, was immer die Technik, die Gesellschaft angetrieben hat, vielleicht auch als Produktivkräfte im marxischen Sinne. Das ist jetzt hier nicht meine Voraussetzung. Also ich gehe davon aus, dass Technik oder Technologie etwas ist, was tatsächlich in der Gesellschaft auf bestimmte Art und Weise wirkt, aber nicht determiniert. Also Technik und Technologien müssen auf irgendeine Weise auch angeeignet werden. Sie müssen eben in sozialen Praktiken alltäglich, ökonomisch, politisch und so weiter angeeignet werden und dabei liefern aber diese Techniken oder Technologien durchaus, man könnte, also mit Gibson, das ist ein Autor, der also einiges zur Techniksoziologie gesagt hat, also bei den Techniken handelt es sich um Affordances, das heißt also, wenn man so will, um Angebotsstrukturen, nicht? Also insofern gehe ich auch davon aus, die Digitalisierung liefert gewissermaßen Angebote. Man kann mit ihr bestimmte Dinge machen, also sie eröffnet bestimmte Möglichkeiten und andere Möglichkeiten nicht, so wie andere Techniken andere Möglichkeiten eröffnen und Möglichkeiten verschließen. Aber was daraus gemacht wird, ist eine Frage der sozialen Praxis. Also im Grunde geht es mir darum, also gegen einen Technikdeterminismus, aber auch gegen so eine Vorstellung, man könne mit der Technik gewissermaßen alles machen und sie sei gewissermaßen selber nur eine Art Oberflächenphänomen. Also die Techniken haben Angebotsstrukturen, wirken gesellschaftlich, aber eben durch bestimmte soziale Praktiken hindurch. Ich werde also gleich darauf eingehen, also inwiefern ich denke, dass sich hier also Techniken und Technologien grundsätzlich verändert haben und ihr Status sich verändert hat. Aber meine Leitdifferenz ist zunächst einmal die zwischen, man könnte sagen, zwei Formen oder Typen moderner Gesellschaft, nämlich der industriellen Moderne und der Spätmoderne. Also Soziologen, wenn Soziologen von der Moderne reden, dann meinen sie eigentlich die Gesellschaften, wie sie sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts entwickelt haben, also gewissermaßen seit der Industrialisierung, seit der Demokratisierung, der Urbanisierung und so weiter. Also ja schon ein relativ langer Zeitraum. Aber es ist klar, dass natürlich innerhalb dessen, was man moderne Gesellschaft nennt, die ja auch mit Kapitalisierung zusammenhängt, mit Verwissenschaftlichen und so weiter, dass es da auch nochmal unterschiedliche Phasen gibt. Also die Gesellschaft 2018 ist nicht mehr die um 1800, auch wenn sie beide in gewisser Weise moderne Gesellschaften sind. Und in dem Zusammenhang würde ich eben unterscheiden, und da stimme ich aber auch mit vielen Kollegen in der Soziologie überein, dass man im Grunde, jedenfalls auf die letzten 100 Jahre bezogen, nochmal zwei Phasen moderner Gesellschaft unterscheiden sollte. Nämlich einmal, wenn man so will, die industrielle Moderne oder die klassische Industriegesellschaft, die eigentlich zum Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich Fahrt aufgenommen hat und bis ungefähr in die 1970er Jahre hineinreicht und dass danach aber gewissermaßen nochmal ein grundsätzlicher Strukturwandel stattfindet. Das würden auch viele sagen, dem würden viele zustimmen, in eine Gesellschaft hinein, ja, wie soll man sie nennen? Also ich nenne sie jetzt hier Spätmoderne, manche haben ja von Postmoderne gesprochen, von Hochmoderne und so weiter. Ulrich Beck hat von zweiter Moderne gesprochen. Die Begriffe sind jetzt gar nicht so wichtig, sind ja alles nur Verlegenheitsbegriffe, aber die Frage ist ja, was hat sich hier grundsätzlich gewandelt? Also was hat sich in den letzten 40 Jahren gewissermaßen grundsätzlich gewandelt im Verhältnis zu der klassischen Industriegesellschaft, die in mancher Hinsicht ja immer noch in unseren Köpfen auch steckt, also auch politisch zum Beispiel noch in den Köpfen steckt. Und meine These ist, dass sich vieles eigentlich aufschließt in diesem Strukturwandel von der industriellen Moderne zur Spätmoderne, wenn man sieht, dass sich, man könnte sagen, Strukturierungsformen des Sozialen verändern, und zwar in der Richtung, dass eben eine soziale Logik des Allgemeinen, wie sie in der industriellen Moderne dominiert hat, immer mehr in den Hintergrund tritt. Das heißt, nicht verschwindet, aber in den Hintergrund tritt, und stattdessen sich die spätmoderne Gesellschaft in vielerlei Hinsicht von Bewertungssystemen prägen lässt, die man als eine soziale Logik des Besonderen umschreiben kann. Also ganz vereinfacht gesagt, in der Spätmoderne zählt mehr das Besondere, das Individuelle, das Singuläre, das Nicht-Austauschbare. Das ist das, was eigentlich auch die Gesellschaft und die Individuen interessiert, sodass Kriterien des Allgemeinen, auch des Standardisierten, des Allgemeingültigen natürlich weiterhin existieren, aber gewissermaßen in den Hintergrund treten. Das ist jetzt natürlich vielleicht auf den ersten Blick noch gar nicht so schlüssig, das versuche ich Ihnen aber gleich nochmal näher zu erläutern, was es mit dieser sozialen Logik des Allgemeinen und des Besonderen auf sich hat. Das wird also das erste Drittel ungefähr oder die erste Hälfte des Vortrags sein. Und dann natürlich die Frage, die uns jetzt heute interessiert, welche Rolle spielen dabei die digitalen Technologien? Denn tatsächlich denke ich, dass dieser Wandel weg von der klassischen industriellen Moderne hin zu einer Spätmoderne, in der singularisiert wird, in der also Besonderheiten, Einzigartigkeiten ausgezeichnet werden, dass die ganz entscheidend angetrieben wird durch die digitalen Technologien. Vereinfacht gesagt, dass man sagen kann, also in der klassischen industriellen Moderne, die industriellen Techniken waren eigentlich so ausgerichtet, dass sie standardisiert haben, während wir also bei den digitalen Technologien beobachten, dass sie eben zumindest auch singularisieren, das heißt also Besonderheiten und Einzigartigkeiten hervorbringen und uns danach ausrichten. Wobei mit diesen Singulären ist nicht die Singularity, das sollte ich gleich dazu sagen, im Sinne von Ray Kurzweil gemeint, sondern da habe ich jetzt hier eine andere Begrifflichkeit. Also zunächst die Moderne als Doppelstruktur. Also zunächst einmal die Frage, noch unabhängig, also von der Rolle der Digitalisierung, also das ist ja hier meine These, dass sich die spätmoderne Gesellschaft als eine Gesellschaft der Singularitäten strukturiert. Was heißt das überhaupt? Also es ist erstmal ja eine ganz abstrakte Frage, wie das Soziale, könnte man sagen, strukturiert ist. Da gibt es auch verschiedene Autoren, die das ganz unterschiedlich angehen, also ob zum Beispiel das Soziale man strukturieren kann nach Märkten oder nach Bürokratien oder nach Gemeinschaft und Gesellschaft, also verschiedener Weise das Soziale strukturiert wird. Aber mein Ausgangspunkt ist hier, dass eigentlich mit der Moderne, seit 1800 ungefähr, als sie entstanden ist, dass die moderne Gesellschaft eigentlich diese Besonderheit hat oder diese außergewöhnliche Struktur hat, dass sie einerseits radikal eine soziale Logik des Allgemeinen fördert und forciert und dass sie auf der anderen Seite aber auch genauso radikal eine soziale Logik des Besonderen oder des Singulären forciert. Also die Unterscheidung allgemein besonders, das ist ja eigentlich eine klassisch-philosophische Unterscheidung. Also bei Kant findet sich das schon in der Erkenntnistheorie, dass man eigentlich alle Elemente der Welt entweder unter allgemein Begriffen fassen kann oder eben die Besonderheit des einzelnen Dings. Das ist dann nach Kant eine Frage der Anschauung. Also mir geht es jetzt hier nicht um die Erkenntnistheorie, sondern ich möchte eigentlich diese Frage nach dem Allgemeinen und dem Besonderen soziologisieren und frage eben, wie eben Gesellschaften selber so ausgerichtet sind, dass sie systematisch gewissermaßen Allgemeinheiten produzieren oder Dinge danach bewerten, ob sie bestimmten allgemeinen Standards erfüllen oder aber, dass Gesellschaften eher so ausgerichtet sind, dass sie immer nach dem Singulären, nach dem Besonderen suchen und das sogar in ihrer Entstehung forcieren. Also ich würde diese Frage nach dem Allgemeinen und dem Besonderen, die eigentlich eine klassisch-philosophische ist, soziologisieren. Und deswegen spreche ich ja eben auch von sozialer Logik des Allgemeinen und sozialer Logik des Besonderen, um diesen Aspekt des gesellschaftlichen, sozialen von vornherein zu betonen. Also dass die moderne Gesellschaft radikal an der sozialen Logik des Allgemeinen orientiert ist, das ist vielleicht jetzt nicht so überraschend, nicht? Also denn das ist ja auch vielleicht das, was uns zunächst einmal bei der Moderne einfällt. Denken Sie an das Fließband, denken Sie an die Rollenzuschreibung, beispielsweise im beruflichen Bereich. Also die Moderne ist eben eine Gesellschaft, die radikal auch darauf ausgerichtet ist, zu standardisieren, zu universalisieren, ob das jetzt in der Industrie ist, ob das in der Wissenschaft ist, wo einzelne Elemente oder allgemeine Begriffe gefasst werden, ob das in der Politik ist. Also es gab ja auch diese Begriffe von Massengesellschaft beispielsweise. Also die moderne Gesellschaft betreibt gewissermaßen ein Doing Generality, also sie richtet Dinge, Menschen, Orte und so weiter an allgemeinen Standards aus. Das ist das, was Max Weber, der Soziologe, auch unter dem Begriff der formalen Rationalisierung gefasst hat. Also, dass die Moderne rationalisiert in einer sehr formalistischen Weise in allen Bereichen. Das ist eigentlich seit dem Beginn der Moderne, also gerade auch mit der Industrialisierung, mit der Verwissenschaftlichung, ganz ohne Zweifel so. Und das ist natürlich eine Tendenz, die auch in der Gegenwart fortbesteht. Aber es gab auch von Anfang an, könnte man sagen, eine Gegentendenz in der modernen Gesellschaft, nämlich dieses besondere Interesse am Besonderen, am Einzigartigen, am Singulären, man könnte auch sagen am Individuellen, das war auch zunächst zum Beispiel mit der Romantik um 1800 sehr stark so, dass die Moderne eben auch eigentlich einen emphatischen Begriff von Individualität entwickelt. Also, dass sie sich gerade interessiert an nicht austauschbaren Einheiten, nicht austauschbaren Elementen, wie eben Individuen in ihrer Einzigartigkeit, Dinge in ihrer Einzigartigkeit, Orte in ihrer Einzigartigkeit und so weiter. Also wie gesagt, die Romantik um 1800 ist ein Kontext, wo man so etwas findet. Man muss sich jetzt aber klar machen, und das ist etwas, wo man häufig, denke ich, auch einen Fehler macht, wenn man jetzt zum Beispiel Gesellschaft und Individuum gegenüberstellt, dass also dieses Besondere oder Einzigartige, dass das auch gesellschaftlich gemacht ist. Und deswegen verwende ich jetzt hier auch nicht den Begriff des Individuums oder des Individuellen oder der Individualität, das würde ja vielleicht naheliegen, das ist auch die klassische Begrifflichkeit, die wir dafür haben, sondern ich verwende jetzt diesen Begriff des Singulären oder der Singularisierung, und zwar nämlich aus zwei Gründen. Also zum einen, um klarzumachen, also diese Einheiten, um die es hier geht, wo das Einzigartige oder Besondere interessiert, das müssen nicht unbedingt Menschen sein. Also wenn wir von Individualität sprechen, Individuen sind ja in der Regel, das ist ja unsere gängige Wortverwendung, Menschen. Und natürlich, man hat in der Moderne auch ein Interesse an der Individualität des einzelnen Subjekts. Das ist natürlich ganz wichtig. Aber also wenn es eine soziale Logik des Besonderen oder des Singulären gibt, dann bezieht sich die häufig auch nochmal auf ganz andere Einheiten, zum Beispiel auf Dinge und Objekte. Das scheint mir auch ganz wichtig zu sein, dass eben auch Objekte in der Moderne singularisiert werden können. Das heißt, als einzigartige Formen, denken Sie an Kunstwerke, ja, also wo ja man von Anfang an die Originalität des einzelnen Kunstwerks, das ist, was zählt. Also da ist das Ding als Singuläres, was man hervorbringen will. Oder räumliche Einheiten als Orte, also als nicht austauschbare Orte, zeitliche Einheiten als Events, auch kollektive Einheiten lassen sich singularisieren, also als einzigartige Einheit wie eine Nation beispielsweise, nicht? Oder eine regionale Gemeinschaft. Da wird gewissermaßen das Kollektiv als Einzigartiges behandelt und das interessiert einen. Also es geht nicht nur um Individuen, also Menschen, sondern es geht darum, wie im Grunde in einer sozialen Logik des Besonderen auf verschiedensten Ebenen Dinge, Menschen, Orte, Kollektive und so weiter sich am Einzigartigen und Besonderen ausrichten, weil das auch etwas ist, was übrigens dann Emotionen anzieht, was faszinierend wirkt, was also nicht so sachlich ist wie die soziale Logik des Allgemeinen. Und ein zweiter Grund, warum ich auch nicht von Individualität und Individualisierung spreche, in der Soziologie gibt es ja natürlich den Begriff der Individualisierung, der würde hier vielleicht auch naheliegen, vielleicht denkt man zunächst daran, dass es doch hier jetzt um Individualisierungsprozesse geht, aber der Begriff der Individualisierung, wie ihn zum Beispiel Ulrich Beck ja verwendet hat, meint ja im Grunde Freisetzung. Also Individuen werden freigesetzt aus sozialen und gesellschaftlichen Bindungen. Aber mir geht es gerade nicht darum, sondern mir geht es gerade darum, wie das Singuläre, also das einzigartig Besondere, fabriziert wird. Also wie es gesellschaftlich in die Welt gesetzt wird. Also zum Beispiel ein originelles Kunstwerk wird ja erst durch gesellschaftliche Bewertungsprozesse zu einem originellen Kunstwerk. Das ist ja nicht von sich aus, da wird auch nichts freigesetzt aus Bindungen, sondern das hängt eben ab von gesellschaftlichen Bewertungen, ob es jetzt originell ist oder nicht. Und so, das gilt ja auch bei uns als Individuen. Also was zählt als einzigartig? Also wir haben hier Prozesse der Singularisierung in der Gesellschaft, in der Elemente als einzigartig hervorgebracht werden, indem sie so beobachtet werden, bewertet werden, produziert werden und auch angeeignet werden. Das kann man jetzt erstmal so allgemein feststellen. Also es gab immer eigentlich, könnte man sagen, in der Geschichte der Moderne eine soziale Logik des Allgemeinen, also Beispiel Fließbandproduktion, und es gab soziale Logiken des Besonderen, Zertifizierung origineller Kunstwerke im Kunstfeld. Das hat es immer beides parallel gegeben, aber, und das ist jetzt meine These, und ich denke, das kann man auch sehr gut eigentlich nachweisen, also in diesem Wandel von der industriellen Moderne zur Spätmoderne hat sich jetzt das Verhältnis zwischen der sozialen Logik des Allgemeinen und der sozialen Logik des Besonderen verschoben. Also die industrielle Moderne war gewissermaßen ganz eindeutig dominiert von der sozialen Logik des Allgemeinen, bis hin zu den Volksparteien, bis hin zu den Industriestädten, die alle gleich aussahen, bis hin zu den identischen Erwartungen im Arbeitsbereich, im Berufsbereich und so weiter. Während die soziale Logik des Besonderen, man könnte sagen, eine Art Nischendasein geführt hat, also im Kunstbereich beispielsweise. Hat es natürlich gegeben, aber war jetzt eigentlich für die Gesellschaft insgesamt vielleicht nicht so relevant. Und das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren massiv verändert, dass wir nämlich eine expansive Singularisierungslogik beobachten können. Das heißt also, diese Orientierung am Singulären, am besonders Einzigartigen, ergreift immer mehr Teile der Gesellschaft, könnte man sagen. Also was früher mal ein Nischenphänomen war oder auch ein Elitenphänomen war, wird heute zu einem Massenphänomen. Also massenhafte Singularisierung, massenhafte Orientierung am Besonderen, Einzigartigen, sodass man sofort auch fragen kann, ist das dann überhaupt noch das Besondere? Aber es ist ja immer wichtig zu sehen, es geht um diese gesellschaftlichen Prozesse. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht weiterhin die Logik des Allgemeinen gäbe oder die Doing Generality gäbe. Das gibt es natürlich weiterhin, aber die wirken gewissermaßen wie eine Infrastruktur. Struktur, könnte man sagen, im Hintergrund. Und wir werden gleich sehen, dass gerade die Digitalisierung auch ein sehr gutes Beispiel ist, wo man sehen kann, wie natürlich dort im Hintergrund massiv standardisiert und rationalisiert wird und auf der anderen Seite im Vordergrund aber eben auch sehr deutlich singularisiert wird. Also auf diese Singularisierungslogik in der Spätmoderne, das zu erläutern, da bräuchte man natürlich sehr viel Zeit. Das ist jetzt auch heute nicht mein Thema. Das kann man zum Beispiel nachverfolgen, wenn man sich die Lebensstile anschaut, wenn man sich gerade die Lebensstile in der neuen Mittelklasse anschaut, also wie dort auch im Alltag natürlich kräftig man sich am Einzigartigen orientiert, ob es um das Reisen geht oder das Verhältnis zum Körper oder die Ernährung und so weiter. Man kann das auch in der Ökonomie sehr gut nachvollziehen, also wie sich die Ökonomie immer mehr in die Richtung entwickelt, dass es auf feine Differenzen ankommt und dass man eben auch Waren versucht als Singuläre, man könnte auch sagen, zu inszenieren oder sie auch als solche angeeignet werden. Und tatsächlich, also wenn man jetzt fragt, was sind eigentlich die Ursachen dieses Strukturwandels von der industriellen Moderne zur Spätmoderne, also was sind die Ursachen dieser Verschiebung von der Logik des Allgemeinen zur Logik des Besonderen, dann würde ich vor allen Dingen drei nennen. Das eine ist ein kultureller Bedingungsfaktor, also man könnte sagen, diese Idee des Besonderen und Einzigartigen, das ist ja eine kulturelle Tradition, die bis eigentlich an die Romantik zurückreicht und die in den letzten Jahrzehnten aber nochmal im Sinne eines Wertewandels sich gesellschaftlich verbreitet hat, seit den 70er Jahren, Stichwort Verbreitung von Selbstentfaltungswerten, Selbstverwirklichungswerten, also die Individuen wollen einzigartig sein und sie wollen einzigartige Erlebnisse haben, also im Zuge dieses Wertewandels, also sie begnügen sich nicht einfach nur, also so standardisiert zu leben wie die anderen. Das ist also ein Faktor, ein kultureller Faktor. Ein zweiter Wandlungsfaktor ist natürlich ein ökonomischer, also das kann man Kapitalismus theoretisch aufrollen, zu zeigen, also wie sich hier der industrielle Kapitalismus eigentlich auch an eine Sättigungsgrenze geraten ist. Standardisierte Güter lassen sich nicht mehr unendlich reproduzieren oder es gibt nicht ein unendliches Begehren danach, aber insofern hat sich da eine Verschiebung vollzogen hin zum Richtung kultureller Kapitalismus, das heißt ein Kapitalismus, der kulturelle Güter im weitesten Sinne eigentlich forciert, die eben, wo es gerade versucht, deren Einzigartigkeit zu demonstrieren oder sogar gezielt hervorzubringen, weil sich da eigentlich auch die Konsumentenbedürfnisse immer mehr steigern lassen in der Hinsicht. Und der dritte Faktor ist ein technologischer. Und damit sind wir bei der digitalen Revolution. Also ich denke, ohne die digitale Revolution kann man eigentlich auch diese expansive Singularisierungslogik nicht verstehen. Und inwiefern jetzt also die digitalen Technologien singularisieren, das wollen wir uns jetzt gleich näher anschauen. Wobei es klar ist, also diese drei Faktoren, also kulturell, ökonomisch, technologisch, die sind natürlich miteinander verzahnt. Ja? Sie sind nicht unabhängig voneinander. Ich werde jetzt quasi also auf das Digitale hinzoomen, auf die Technologien und die anderen beiden Faktoren quasi in den Hintergrund treten lassen. Aber die sind natürlich immer daran beteiligt. Ne? Das lässt sich nicht wirklich voneinander trennen. Also inwiefern betreibt jetzt also gerade auch die digitalen Technologien, inwiefern betreiben sie eine Singularisierung? Also was ich jetzt im Grunde mache, ist, dass ich auch viele Details, die wir ja auch aus den Analysen zur Digitalisierung kennen, also ich transportiere hier jetzt keine neuen empirischen Einsichten, ich sie jetzt interpretiere unter diesem Aspekt, inwiefern wird da eigentlich singularisiert? Also inwiefern wird da eigentlich, werden da Besonderheiten und Einzigartigkeiten produziert? Aber zunächst mal muss man feststellen, das wäre jetzt also mein Grundsatz, also digitale Technologien bilden eigentlich eine Art allgemeine Infrastruktur zur Fabrikation von Singularitäten. Also insofern, diese Doppelheit von Allgemeinem und Besonderen findet man natürlich gerade auch in der Digitalisierung. Das ist ja vielleicht auch das, was Ihnen zunächst einfallen würde. Vielleicht sind Sie erstmal überrascht, überhaupt Digitalisierung und Singularisierung zusammenzudenken, weil Sie zunächst einmal denken, naja, aber mit den digitalen Technologien wird doch massiv standardisiert und rationalisiert und in allgemeine Muster gepresst und so weiter. Und das ist natürlich zunächst einmal auch so, und das muss man natürlich zunächst einmal auch sehen, dass die digitalen Technologien massiv auch, eigentlich, man könnte sagen, eine Arbeit am Allgemeinen betreiben, und zwar in allen drei Komponenten, welche die digitalen Technologien ausmachen. Also das ist ja immer die Frage, was sind denn überhaupt digitale Technologien? Das ist so ein Schlagwort, das ich jetzt immer verwendet habe. Man findet es ja auch in der Literatur. Aber eigentlich muss man ja sagen, die digitalen Technologien setzen sich zusammen aus drei Komponenten. Also einmal dem Computing, also den Rechenmaschinen selbst. Dann zweitens der Digitalisierung im engeren Sinne der medialen Formate. Und drittens die kommunikative Vernetzung. Also zunächst einmal, dass man die ersten beiden Elemente auch unterscheidet. Das hat eigentlich, den nehme ich jetzt an Lev Manovich an, also an seine Medientheorie, der das ja sagt, dass man hier sehen muss, dass wir hier in der aktuellen Computertechnologie im Grunde eine Konvergenz zweier zunächst unabhängig voneinander entwickelnder Verfahren haben, nämlich einmal das Computing, also die Rechenmaschine, also die Weiterentwicklung der Turing-Maschine und dann auf der anderen Seite aber natürlich auch für uns ja mittlerweile gleichzeitig die Digitalisierung der medialen Formate, also das eine, die Rechenmaschine, die Turing-Maschine, ist natürlich etwas, was auch von vornherein, könnte man sagen, standardisiert und rationalisiert, gerade auch über die Algorithmen als allgemeine Handlungsanweisungen. Also hier könnte man sagen, Computing als Rechenmaschine ist das, was Max Weber mal formale Rationalisierung genannt hat, par excellence. Das wird im Grunde hier nochmal eine Schraube weitergedreht. Die Digitalisierung medialer Formate, damit ist ja gemeint, dass es möglich ist, verschiedene mediale Formate wie eben Bild, Ton, Text und so weiter, also über den Binärcode gewissermaßen ineinander übersetzbar zu machen. Das waren sie ja vorher nicht. Also vorher konnte man sagen, waren die Medien singulär, ein Bild war etwas anderes als der Ton oder als ein Text. Das ließ sich nicht einfach ineinander konvertieren, aber natürlich durch den Binärcode ist das jetzt möglich, sodass wir hier auch, könnte man sagen, ein Doing Generality haben. Also das Ganze wird in ein allgemeines, verschiedene Medien werden in ein allgemeines Muster übersetzt und insofern können sie ja auch alle gleichzeitig und parallel zueinander dann in den digitalen Technologien existieren. Und die dritte Komponente, und hat Manovic noch nicht gesehen, weil die Arbeiten ja von ihm etwas älter sind, das ist dann natürlich die Entwicklung der kommunikativen Vernetzung, also die kommunikative Vernetzung zwischen den Computern, und das ist gleichbedeutend mit der Entwicklung des Internet, also mit der Etablierung eines allgemeingültigen und offenen Basisprotokolls seit Anfang der 70er Jahre, und das liefert ja die technologische Grundlage für ein einziges umfassendes kommunikatives Netz. Und auch da haben wir, könnte man sagen, also eine Arbeit am Allgemeinen, weil dieses Netz eben eines ist, das universalisiert. Also jeder kann potenziell mit jedem kommunizieren. Also auf allen drei Ebenen also, ob es jetzt um Rechenmaschinen und Algorithmen geht, ob es um diese ineinander Übersetzbarkeit von medialen Formaten geht, was man im engeren Sinne Digitalität nennt, und drittens eben auch in der kommunikativen Vernetzung, haben wir in den digitalen Technologien letztlich ein Doing Generality. Das heißt, da wird jetzt verallgemeinert, es wird standardisiert, es wird rationalisiert. Das ist zunächst einmal der Hintergrund und die Infrastruktur. Das eigentlich Interessante ist jetzt für mich jedenfalls, dass vor dem Hintergrund dieser Infrastruktur besondert wird, also singularisiert wird. Und das ist eigentlich auch das Neue, könnte man sagen, an den digitalen Technologien. Also dass Technik standardisieren kann, dass sie rationalisieren kann, das konnte sie seit Jahrhunderten. Das ist nicht das Neue. Und das wird jetzt nochmal eine Stufe weiter oder nochmal eine Windung weiter gedreht. Aber was man dabei nicht übersehen sollte, ist eben das Neue, nämlich dass die digitalen Technologien tatsächlich, man könnte sagen, auch verändern das, was Technik kann. Sie kann nämlich jetzt auch, oder sie fördert gewissermaßen auch eine Orientierung am Besonderen und am Einzigartigen, was irritierend ist. Weil nämlich eigentlich, man könnte sagen, 200 Jahre lang die Technikkritik so ausgerichtet war, dass Technik standardisiert und rationalisiert. Da hat es ja immer eine Kulturkritik gegeben, die Technik würde das Individuelle unter sich begraben und so weiter. Und jetzt macht sie das teilweise natürlich auch, aber zugleich, und das ist das Verwirrende, ermöglicht sie jetzt genau das Gegenteil, die Singularisierung, die aber natürlich auch, die nicht einfach nur ermöglicht wird, sondern eben auch forciert wird. Und zwar in welcher Hinsicht? Darauf müsste man natürlich sehr viel genauer eingehen, ich kann das hier noch relativ grob machen. Aber zunächst einmal, ich hatte ja vorhin gesagt, dass dieser Begriff der Singularisierung und auch der Singularitäten sich nicht nur auf Individuen oder Subjekte bezieht, sondern auch auf verschiedene Einheiten, also auch auf Objekte zum Beispiel, auf Kollektive. Und ich denke, genauso ist es auch mit den digitalen Technologien, dass sie zunächst einmal natürlich Subjekte singularisieren, also vor allen Dingen die Darstellung von Subjekten singularisieren, dass sie zweitens aber auch Objekte singularisieren und drittens auch Kollektive. Das müsste man ganz genau machen, und ich hatte das in meinem Buch ja auch versucht, also sehr differenziert diese verschiedenen Fälle darzustellen. Das kann ich jetzt natürlich nur sehr verkürzt machen. Was aber auch wichtig ist, kulturelle und maschinelle Singularisierungsprozesse. Das macht das Ganze nochmal etwas komplizierter, weil wenn man nämlich fragt, auf welcher Ebene wird denn da singularisiert, dann muss man sagen, also einerseits findet die Singularisierung, könnte man sagen, auch zwischen den Nutzern statt oder in der Auseinandersetzung des Nutzers mit den digitalen Technologien, also in einem soziokulturellen Raum, also zum Beispiel, wenn es eben um die Darstellung von Profilen auf Facebook geht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Singularisierungsprozesse, die gewissermaßen innermaschinell sind. Das heißt also, die digitalen Technologien sind im Grunde dazu in der Lage, ohne dass wir es als Nutzer irgendwie mitbekommen oder daran beteiligt sind, uns zu singularisieren, also etwa über das Data Tracking, über People Analytics und so weiter. Da werde ich gleich darauf eingehen. Insofern sind das aber, das macht das Ganze natürlich jetzt komplizierter, zwei Ebenen, auf denen singularisiert wird, also einerseits für uns alle sichtbar und auch unter unserer starken Beteiligung im soziokulturellen Raum des Internets, vor allen Dingen mit seinen Profilen, und gleichzeitig, man könnte sagen, hinter unserem Rücken wird ebenfalls singularisiert, also die Algorithmen singularisieren selbst eben auch. Sie können eigentlich uns ja, man könnte sagen, ein Beobachtungsprofil aufstellen. Also das macht das Ganze komplizierter, das sollte man aber im Auge behalten, dass eben auf beiden Ebenen singularisiert wird. Und zunächst einmal bei den den Subjekten. Und ich meine, was eigentlich schlagend ist zunächst einmal, ist, dass natürlich das Internet als eine Aufmerksamkeitsökonomie an singulären Subjektdarstellungen ausgerichtet ist. Und da denke ich, dass das Profil, also diese Form des Profils eigentlich das Zentrale ist. Also über die Form des Profils wurde in letzter Zeit, in den letzten 1-2 Jahren auch schon einiges veröffentlicht. Es gab ein Buch von Andreas Bernhard auch zum Profil. Das ist ein Thema, das jetzt sehr im Kommen ist, auch natürlich nachvollziehbarerweise, weil man sagen kann, diese Form Profil ist das, was in eigentlich auf welcher Ebene Subjekte geformt werden im Internet, und zwar nicht nur dort, sondern ja auch nochmal in anderen Teilen unserer spätmodernen Gesellschaft. Denken Sie an Berufsprofile, also Profile auf dem Arbeitsmarkt, und jetzt aber geht es hier natürlich um die digitalen Profile, also um die digitalen Profile, die wir kennen. Also ein Profil, zunächst einmal verstanden als eine Zusammenstellung von Text- und Bildelementen, und in einer, denken Sie eben an ein Profil in den sozialen Medien, auf Facebook beispielsweise, oder ein Profil auf einer Partnerschaftsplattform oder natürlich auch ein berufliches Profil im Internet. Also auf verschiedensten Ebenen werden ja Profile präsentiert. Man könnte auch sagen, dass es auch nicht formalisierte Profile gibt, wie zum Beispiel ein Blog, dass der ja auch dazu führt, dass man gewissermaßen indirekt über die eigenen Texte ein Profil gewinnt. Also das Profil ist hier eigentlich eine zentrale soziale Form, in dem auch die Kommunikation im Internet strukturiert wird. Und ein Profil eben als eine Zusammenstellung von Text- und häufig ja auch Bildelementen. Dadurch versucht das digitale Subjekt eben gerade die Differenz und die Nicht-Austauschbarkeit als besondere Persönlichkeit zu demonstrieren. Also es geht hier darum, eben sich nicht als ein Profil darzustellen wie die anderen auch, sondern sich eben als ein besonderes Profil darzustellen. Also wenn Sie da mal einen schönen Vergleich haben, also als David Riesman, der Soziologe, amerikanischer Soziologe, Anfang der 50er Jahre sein Buch The Lonely Crowd geschrieben hat, hat er das dargestellt, natürlich in vordigitalen Zeiten, wie auch da sich natürlich Individuen versucht haben, voreinander möglichst gut in Szene zu setzen, könnte man sagen, also sich gegeneinander, voreinander darzustellen im Alltagsleben. Aber da ging es immer darum, gewissermaßen so zu sein wie die anderen, also gerade nicht aufzufallen. Also man hat auch sozialen Status dadurch gewonnen, dass man eben so war wie die anderen. Aber das Internet funktioniert natürlich ganz anders. Es funktioniert eben so, dass man Differenz markieren muss, dass man sich als nicht austauschbare, als einzigartige Persönlichkeit auch darstellt, inszeniert und so weiter, weil vielleicht auch aus bestimmten subjektiven Wünschen heraus, weil man sich eben in seiner Individualität präsentieren will, aber vor allen Dingen natürlich auch, weil man in dem Sichtbarkeits- und Valorisierungswettbewerb des Internets bestehen will und bestehen muss. Also das eine hängt mit dem anderen zusammen. Das Profil richtet sich an ein Publikum, und dieses Publikum im Internet liefert eben das lässt sich gewissermaßen aufmerksamkeitsökonomisch analysieren, das ist eben ein Markt der Sichtbarkeiten, wo man leicht unsichtbar werden kann. Und es ist auch ein Markt der Valorisierung, also der Bewertungen, auch über natürlich bestimmte Bewertungsmechanismen wie Liken und so weiter. Und man hat eine Chance, eher sichtbar zu werden und auch eher gut und hoch bewertet zu werden, wenn man in irgendeiner Weise singulär ist. Also wenn man qualitative Differenzen markiert und Nicht-Austauschbarkeit inszeniert. Das ist also ganz zentral. Das natürlich liegt auch auf der Hand, also Subjekte, die eben lernen, sich im Internet zu bewegen, lernen eben, sich zu singularisieren. Also das ist hier also eine ganz zentrale Anforderung auch an das spätmoderne Subjekt, sich zu singularisieren, und im Internet lernt man das natürlich von sehr früh an. Jetzt könnte man auch sich noch mal genauer anschauen, wie hier singularisiert wird, also wie gelingt das überhaupt, zum Beispiel ein Profil aufzustellen, das als einzigartig erscheint. Man muss ja immer sagen, es geht ja darum, wie es wahrgenommen wird, es ist ja nie etwas objektiv einzigartig, und das findet eben zum Beispiel so darüber statt, ich spreche jetzt hier von kompositorischer Singularisierung, dass man eben bestimmte verschiedene Elemente zusammenstellt. Ja, also das ist auch ganz zentral, man könnte ja sagen, naja, wie wird man klassischerweise hätte man gesagt, wie wird man individuell? Das ist schwer zu sagen, und wenn man sich diese Profile anschaut, dann ist es ja so, dass sie im Grunde, man könnte sagen, Additionen von Versatzstücken sind. Nicht? Also man liefert da zum Beispiel bestimmte Fotos, man liefert kleine Texte, man verweist auf bestimmte Freizeitaktivitäten, auf familiäre Konstellationen und so weiter, die jeweils für sich genommen sicherlich nicht singulär sind, sondern eigentlich ziemlich verbreitet, aber durch die Kombination, nicht? Durch die Kombination gewinnt das Ganze dann Singularität. Also so ist das ja auch zum Beispiel ein Facebook-Profil aufgebaut oder überhaupt ein Profil auf den sozialen Medien, dass durch die Kombination verschiedener Elemente eigentlich dieser Eindruck von Einzigartigkeit erzeugt wird. Also auch über Likes, über Links und so weiter. Das sind ja alles, könnte man sagen, Bestandteile dieser Komposition des Singulären. Im Grunde ist das ziemlich faszinierend, weil diese Frage, das Individuum, das war ja gewissermaßen auch in romantischen Zeiten quasi so eine Art mystische Einheit. Also was macht ein Individuum zum Individuellen? Das zog sich gewissermaßen dem Blick. Aristoteles hat das ja auch gesagt, Individuum est ineffabile, also das Individuum, das kann man eigentlich gar nicht begreifen, weil es ja so einzigartig ist. Und jetzt ist es im Grunde so, man könnte sagen, die Produktion von Einzigartigkeit wird zu einer sogar ziemlich profan nachvollziehbaren Sache, weil in der Montage, es ist ja letztlich eine Montagetechnik, verschiedener Elemente, verschiedener Bilder, verschiedener Texte, verschiedener Links, verschiedener Likes und so weiter, sich dann ein einzigartiges Bild ergibt, jedenfalls idealerweise. Das ist natürlich das Ziel, ob das dann immer funktioniert, ist eine andere Frage. Das muss ja auch von außen so bewertet werden. Ein zweites Element, das auch damit zusammenhängt, also wie singularisiert wird in den Profilen, eben immer über die immer neuen Performanzen, also das ist ja auch zentral, diese Profile sind ja nicht statisch, sondern sie müssen ja ständig verändert werden. Es müssen immer wieder neue Kurztexte eingefügt werden, neue Bilder, Instagram und so weiter eingefügt werden. Insofern diese Besonderheit, um eine zu bleiben, muss sich ständig erneuern gewissermaßen. Und das ist natürlich auch durch die Hinzufügung neuer Elemente, wird immer wieder auch der Besonderheit, könnte man sagen, ein neuer Faktor hinzugefügt. Und ein drittes Element, das auch ganz zentral ist, wenn man sich das anschaut, wie Profile aufgebaut sind. Also es geht ganz stark darum, dass Individuen versuchen, ihr, man könnte sagen, subjektives Erleben visuell darzustellen und sich so zu singularisieren. Also zum Beispiel das Gefühl, das man hatte auf einem Rockkonzert zum Beispiel, das lässt sich ja nicht wirklich darstellen, aber durch ein bestimmtes Foto meint man vielleicht, diese Stimmung einfangen zu können. Also das würde ich jetzt hier also visuell dargestelltes Erleben nennen. Also gerade das Bildmedium eignet sich natürlich auch dazu, eher als das Schriftmedium inneres Erleben darzustellen. Und auch das liefert natürlich zusätzliche Elemente, könnte man sagen, an diesem Besonderheitsprofil. Gut, also ich denke an diesem Fall, also Internet als eine Aufmerksamkeitsökonomie von singulären Subjektdarstellungen, da sieht man sehr gut, wie eigentlich die digitalen Technologien so funktionieren, dass sie eigentlich massiv singularisieren, dass sie das Singuläre prämieren, dass sie das Singuläre erwarten und dass der Einzelne dann eben auch nolens volens daran teilnimmt. Das habe ich jetzt relativ ausführlich dargestellt. Die anderen Punkte muss ich jetzt also etwas kürzer darstellen, wobei das auch Elemente sind, die Sie, denke ich, schon kennen, auch aus der Literatur oder auch aus den öffentlichen Diskussion um die digitalen Technologien, aber ich interpretiere sie jetzt nochmal eben in der Singularisierungsthese. Also das zweite Element, also dieser Singularisierung der Subjekte, also dieses erste Singularisierung der Subjekte, das war ja gewissermaßen eine Singularisierung, die in der Öffentlichkeit wirkt, die öffentlich dargestellt wird, die wir auch alle sehen können, an denen wir auch aktiv beteiligt sind. Aber dann gibt es natürlich, ich hatte das vorhin ja schon kurz erwähnt, auch eine zweite, man könnte sagen, einen zweiten Weg von Singularisierung der Subjekte, und das läuft eben hinter dem Rücken der Subjekte ab, und zwar über das, was man ja dann häufig Data Tracking nennt, also das gewissermaßen wir ja als Nutzer bekanntermaßen auch beobachtet werden durch die digitalen Technologien, ständig beobachtet werden und auf diese Art und Weise, man könnte sagen, Beobachtungsprofile angelegt werden, auch ohne dass wir ja davon wissen. Das sind auch Profile, das ist aber nicht das Profil, das ich eben in die sozialen Medien setze, sondern das eben von uns angelegt wird, und zwar eben auf der Grundlage ja in der Regel dieses Pfad-Tracking, das eben beobachtet wird, auf welche Seiten man geht, also welche Dinge man kauft, welche Fotos man sich anschaut und so weiter. Also unsere Konsumgewohnheiten werden nachvollzogen, und auf diese Art und Weise ergibt sich auch ein Profil, also ein Beobachtungsprofil, Stichwort People Analytics. Das kann dann ökonomisch eingesetzt werden, das kann auch politisch eingesetzt werden, und auch da muss man sich klar machen, dass das nun auch eine Singularisierung ist. Ja, und dass eben hier, und das scheint mir auch wirklich eine ziemlich revolutionäre Neuheit zu sein, also ich wäre sonst mit dem Begriff revolutionär ein bisschen vorsichtig, aber hier scheint es mir wirklich so zu sein, dass das nun Techniken sind, die gerade ja nicht nach dem Durchschnitt suchen, so wie das die Techniken der industriellen Moderne gemacht haben, sondern sie wollen wirklich herausfinden und haben auch ihre Möglichkeiten, gewissermaßen die Besonderheit des Einzelnen zu konstruieren, abzubilden, vor einem bestimmten Interesse natürlich, vor dem Hintergrund, und auf diese Art und Weise eben auch wird singularisiert. Also ich würde zum Beispiel da auch eine Parallele sehen zu der Singularisierung in der Genomanalyse. Also wie ja auch die Genomanalyse, also ein medizinisches Verfahren, auch darauf ausgerichtet ist, eben nicht nicht mit Durchschnitten und Standards zu arbeiten, sondern eben wirklich den Einzelnen in seiner Einzigartigkeit auch zu dechiffrieren, um dann zum Beispiel eine bestimmte Behandlung auch daran anfolgen zu lassen. Also das wäre eine zweite Ebene, könnte man sagen, von Singularisierung der Subjekte durch das Data Tracking. Dann Stichwort Singularisierung der Objekte. Es wird natürlich auch über die digitalen Technologien werden Objekte singularisiert. Also eine, und das würde ich vor allen Dingen an zwei Konstellationen denken. Also das eine ist Stichwort personalisiertes Netz. Das ist ja ein Begriff, der jetzt nicht von mir ist, sondern aus der Literatur stammt. Also ich würde eben sagen singularisiertes Netz. Also das wissen wir auch, dass für uns dieses das Internet, dem wir begegnen, wenn wir das mal als ein Objekt nehmen, dass das nicht für alle von uns gleich ist, sondern dass das eben gewissermaßen eine für den Nutzer oder auf den Nutzer ausgerichtet maßgeschneiderte digitale Umwelt ist. Wir sehen Unterschiedliches, wenn wir jeweils an unseren Rechnern, also ins Internet einsteigen. Also zum Beispiel sehen wir auf unserem Facebook-Newsfeed unterschiedliche Nachrichten, je nachdem, wie wir eingestellt haben. Oder wir bekommen bei der Google-Suche unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Reihenfolge, je nachdem, wie wir vorher eben gesucht haben. Also insofern wird dieses, man könnte sagen, diese Environment des Internets wird, ohne dass wir es nun wollen oder wissen, maßgeschneidert. Insofern, dort findet auch eine Singularisierung statt. Also am Ende, man könnte sagen, das ist eine Umwelt, die auf uns zugeschnitten ist, und am Ende wissen wir es dann schon gar nicht mehr so, dass sie eigentlich wirklich nicht objektiv und absolut ist und für alle gleich, sondern auf uns zugeschnitten ist. Ein weiteres Element, Stichwort Softwareisierung der Objektewelt, darauf ist auch Lev Manovich in seinen Arbeiten näher eingegangen. Also die Software, könnte man sagen, ist selber eine Technologie, die auch es uns sehr erleichtert, etwas platt gesagt, kreativ zu sein. Das heißt also auch neue Objekte in die Welt zu setzen, neue Fotos, neue Grafiken, neue Texte, neue Filme und so weiter. Das sind natürlich dann kreative Produktionen, die gebunden kreativ sind, denn wir gehen ja von bestimmten Standards aus, von bestimmten Tools, die uns vorgegeben sind. Aber diese Tools ermöglichen es uns dann doch wiederum, auch sowas wie vielleicht besondere Objekte, Bilder, Texte, Filme und so weiter in die Welt zu setzen. Also viel leichter, als es der klassische Künstler, der also gewissermaßen vor seiner Staffelei stand. Und hier haben wir aber Tools, die uns eigentlich Kreativität erleichtern. Und ein letzter Punkt, Singularisierung der Kollektive. Und das ist natürlich jetzt auch, denke ich, auch ein ganz zentraler Punkt. Es werden eben nicht nur die Subjekte singularisiert, es werden nicht nur Objekte singularisiert, sondern es werden in den digitalen Technologien auch Kollektive singularisiert. Und das ist genau das, was wir ja, hoffe ich, in der Diskussion haben, also diese Entstehung von Kommunikationscommunities im Internet, das auf einer einen Ebene könnte man sagen, das Internet universalisiert. Es ist also ein universales Netz, ein globales Netz, in dem potenziell jeder sich mit jedem verbinden könnte. Tatsächlich ist es aber so, dass hier natürlich sich Kommunikationsgemeinschaften bilden, auch zum Beispiel um sehr spezifische Themen herum, die dann auch um sich oder in sich relativ abgeschlossen sind. Das sind dann ja die berühmten Filterbubbles. Also man könnte sagen, das sind digitale Gemeinschaften oder besser gesagt Neo-Gemeinschaften. Das sind ja auch Wahlgemeinschaften. Also Personen, die sich finden um ein bestimmtes Thema herum, um ein bestimmtes Hobby herum oder um bestimmte Vorlieben herum, auch unter bestimmte politische Theorien herum, und die dann eben für sich genommen also eine in sich abgeschlossene Gemeinschaft bilden, die dann für sich genommen gewissermaßen singulär ist. Und das ist ja auch genau das, was der Begriff der Gemeinschaft auch von Anfang an bedeutet. Also Gemeinschaften sind ja auch selber singuläre Einheiten, die eben als Ganze genommen einzigartig sind. Da ist eben nicht das Individuum einzigartig, sondern das partizipiert an der Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft insgesamt ist eine einzigartige, eine singuläre und wird dann und kann dann zum Beispiel auch kollektive Identität stiften. Und auch das, auch auf der Ebene haben wir jetzt, würde man sagen, eine singuläre. Das ist natürlich auch die letzten Elemente, die ich nannte, die kennen Sie ja wahrscheinlich schon, aber für mich war das interessant, man kann sie auch interpretieren im Grunde, kann man diese letzten Phänomene eigentlich alle interpretieren als Mechanismen, die gerade nicht das Allgemeine fördern, sondern das Besondere. Also gerade nicht das Allgemeine, sondern das Besondere der Kommunikationsgemeinschaft, das Besondere der unterschiedlichen Zugangsweisen zum Internet, das Besondere der Konkurrenz um Aufmerksamkeiten durch verschiedene Profile und so weiter. Letzter Punkt wäre natürlich, was sind die Konsequenzen dieser digitalen Singularisierung? Also wenn die jetzt wirklich so stattfindet, wie ich das gerade dargestellt habe, also wenn man die Phänomene so interpretieren kann, was sind die Konsequenzen? Also ich möchte mich jetzt auch erstmal mit großen kulturkritischen Pauschalverdammungen, also das neige ich eigentlich nicht, das ist ja eine große Gefahr mittlerweile, also wir hatten ja eine Zeit lang, war es so, dass diese Generaldiagnosen in Bezug auf Digitalisierung sehr optimistisch waren, also Stichwort neue Demokratisierung oder große Erleichterungen im Alltag, die Ganze bringen sollen. Und mittlerweile ist es ja fast eher ins Gegenteil umgeschlagen, dass wir also sehr stark kulturkritische, also total Verrisse, könnte man sagen, der Digitalisierung finden, also Stichwort Überwachung, Stichwort Kontrolle, Stichwort Aufmerksamkeitszerstreuung. Also ich möchte das jetzt erstmal, also weder in die eine noch in die andere Richtung ausschlagen. Also man konnte natürlich auch sagen, diese neue Singularisierung ist ja in vieler Hinsicht auch eine große Errungenschaft. Sie ermöglicht ja auch zum Beispiel jetzt Subjekten, sich als Einzigartige zu präsentieren, dann, was möglicherweise ihrem Selbstentfaltungswunsch auch entspricht, also gerade nicht so sein zu müssen wie die anderen, oder auch diese Möglichkeit, dass eben kleine Communities sich finden, die um bestimmte Präferenzen herum sich organisieren. Das war ja auch in der industriellen Moderne vielleicht gar nicht möglich oder nur sehr erschwert möglich, war sehr stark diskreditiert, man hatte gar keine Foren, jetzt hat man sie. Also insofern hat die Singularisierung hier ja offensichtlich auch, würde ich zunächst einmal sagen, auch ihre Vorzüge und ihre Fortschritte, aber sie hat natürlich auch ihre Nachteile und dafür möchte ich vor allen Dingen vier nennen, die ja auch schon häufiger diskutiert wurden. Also das erste wäre, was man wirklich als Profilierungszwang der Subjekte umschreiben kann, und zwar jetzt natürlich wirklich in diesem, also Profilierung, in diesem Fall Profilierung, also dass man eben ein einzigartiges Profil zu haben hat, gewissermaßen. Das ist die neue Erwartung, natürlich nicht nur der digitalen Technologien, sondern auch anderer Bereiche in der Gesellschaft, aber dadurch natürlich auch forciert. Und das könnte man sagen, hier wird gewissermaßen das, was früher vielleicht mal eine Chance war für das Subjekt, nämlich Besonderheiten zu entfalten, die nicht der Norm entsprachen, dass nun daraus, man könnte fast sagen, eine neue Norm wird, nämlich die besonders zu sein und damit eben nicht konformistisch zu sein, dann würde man nämlich unsichtbar bleiben, da wäre man so wie die anderen und würde also überhaupt keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber natürlich auch nicht zu stark abzuweichen, weil es gibt natürlich auch nicht akzeptable Singularitäten. Also was als wertvolle Singularität zählt, das hängt eben natürlich ab von bestimmten sozialen Maßstäben und es gibt ja auch bestimmte Grenzen des Akzeptablen, was Singularität. Insofern ist die Singularisierung auch immer, man könnte sagen, eine durchaus riskante Angelegenheit, nicht zu konformistisch zu sein, aber auch nicht zu wenig konformistisch zu sein. In jedem Fall aber ergeben sich hier, man könnte sagen, auch neue Zwänge an die Subjekte, eben ein Profil zu entwickeln. Ein zweiter Nachteil liegt auch auf der Hand, die Erosion der allgemeinen Öffentlichkeit. Also das ist ja häufig diskutiert, wenn sich diese vielen kleinen, besonderen Communities ausbilden, Kommunikationscommunities, ist die Frage, gibt es überhaupt noch eine allgemeine Öffentlichkeit? Das war ja eigentlich die Hoffnung, die man mit dem Internet verbunden hat. Das sei nun eine globale Öffentlichkeit. Tatsächlich ist es aber eine, die hier sehr schnell natürlich in Kommunikationscommunities zerfällt. Die Frage also, wo bleibt die allgemeine Öffentlichkeit? Auch zum Beispiel dieser Aspekt, dass eben jetzt jeder, man könnte sagen, seine auf ihn zugeschnittenen Nachrichten bekommt, führt ja auch dazu, dass gewissermaßen vielleicht auch Grundlagen einer allgemeinen Öffentlichkeit schwierig geworden sind. Ein dritter möglicher Nachteil, denke ich, dieser digitalen Singularisierung ist diese extreme Gegenwarts- und Novitätsorientierung. Weil gerade wenn man am Singulären interessiert ist, sucht man auch immer oder ist man im Grunde als Nutzer auch immer am Neuen interessiert. Das Neue verspricht ja Singularität, löst es nicht immer ein, vieles was Neues ist auch uninteressant, aber gerade das Neue verspricht natürlich Außergewöhnlichkeit, könnte man sagen. Das Alte verschwindet dann schnell wieder aus dem Aufmerksamkeitshorizont. Und das ist natürlich auch ein Produkt dieser digitalen Singularisierung. Auch das hat natürlich Nachteile, dass komplexere Zusammenhänge, dass auch Altes, vielleicht Vergangenes, aber auch noch Interessantes, im Grunde schnell aus dem Aufmerksamkeitsfokus verschwindet. Und eine vierte Problematik der digitalen Singularisierung ist sicher die Affektkultur der Extreme. Darauf müsste man sehr viel ausführlicher eingehen. Das habe ich jetzt gar nicht machen können, dass natürlich ganz generell die soziale Logik der Singularitäten eine ist, die sehr viel stärker als die soziale Logik des Allgemeinen mit Emotionen und Affekten verbunden ist. Also die soziale Logik des Allgemeinen ist eine extrem, man könnte sagen, versachlichende, also die eben mit Sachlichkeit, auch mit wenig Emotionen letztlich arbeitet. Dagegen die Logik der Singularitäten ist von vornherein eigentlich eine, schon seit der Romantik, die mit Emotionen arbeitet. Das Singuläre ist etwas, was potenziell faszinierend ist, was potenziell aber auch abschreckend, abstoßend ist. Das Allgemeine ist eher weder positiv noch negativ besonders emotionsstark, aber das Singuläre ist eben eine Affektkultur der Extreme und das kann man, denke ich, auch im Internet natürlich sehr gut nachvollziehen, auch das ist ja häufig thematisiert worden, dass einerseits, man könnte sagen, das Internet auch eine positive Affektkultur ist, also man sucht immer nach den positiven Effekten, also zum Beispiel auch auf den sozialen Medien, Medien versucht man erst einmal gegenüber Freunden immer das Positive darzustellen, das Erfreuliche, das Faszinierende, das im angenehmen Sinne Überraschende, also das Singuläre in einem positiven Sinne. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass gerade in diesem Singularitätswettbewerb im Internet auch massive, man könnte sagen, großes Frustrationspotenzial vorhanden ist, dass eben auch negative Gefühle gerade dort entstehen, zum Beispiel von Neid, auch derjenigen, die eben zum Beispiel im Schatten der digitalen Aufmerksamkeit und der digitalen Bewertung sich befinden, sodass wir jetzt am Ende, das ist Internet sicherlich keine positive Affektkultur ist, sondern eine, man könnte sagen, extrem zerrissene zwischen positiven Affizierungen und auf der anderen Seite auch massiv negativen und aggressiven Affizierungen. Und das ist, denke ich, auch ein vierter problematische Konsequenz der digitalen Singularisierung. Dankeschön.
Das war der Soziologe Andreas Reckwitz über Digitalisierung und unser Verlangen, besonders zu sein. Er hat seinen Vortrag am 11. Dezember 2018 in Berlin gehalten, am Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.